Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Klimanotstand in Europa, darüber stimmt das EU-Parlament heute ab. Schmutzkampagne gegen Nichtregierungsorganisationen, was steckt hinter den Bränden in Amazonien? Die Bahn haltlos in Schleswig-Holstein. Eurocities nach Kopenhagen fahren demnächst auf neuer Route. Unerwartete Kosten an Geldautomaten mit Postbanksticker. Dazu ein Gespräch mit Heiko Fürst vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Und im Verbrauchertipp geht es um Zinsanpassungen bei Sparverträgen. Widerspruch kann sich lohnen. Soll in Europa der Klimanotstand ausgerufen werden? Die Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg wollen heute über einen Antrag abstimmen, der in erster Linie symbolischen Charakter hätte, aber Druck aufbauen soll. In Deutschland haben schon eine Reihe von Städten den Klimanotstand erklärt. Nun also die Abstimmung im Europäischen Parlament. Paul Vorreiter berichtet.
Wie stark soll die Botschaft aus dem Europaparlament ausfallen? Klimanotfall, Notstand oder Klimadringlichkeit? Über das passende Wort herrscht im EU-Parlament Uneinigkeit. Unabhängig davon, der Entschließungsantrag des EU-Parlaments hat nur symbolischen Charakter. Er soll Druck machen auf die Mitgliedstaaten und auf Sie, Ursula von der Leyen, die künftige Kommissionspräsidentin, deren Kommission gestern von einer Mehrheit der Abgeordneten bestätigt wurde und in den ersten 100 Tagen Vorschläge für einen europäischen grünen Deal vorlegen will.
If there's one area the world needs our leadership, it is on protecting our climate. This is an existential issue for Europe. And we do not have a moment to waste anymore on fighting climate change.
Es gebe keine Zeit zu verlieren, sagte von der Leyen. Die künftige Kommission will dafür sorgen, dass die EU im Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre geblasen werden, als auf natürliche Weise kompensiert werden können. Um das zu erreichen, verspricht die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen, bis 2030 den Ausstoß von CO2 um 50 oder gar 55% zu reduzieren, statt wie bisher vorgesehen um 40. Die neue EU-Kommission will unter anderem den Emissionshandel auf weitere Bereiche ausweiten, auf den Bausektor sowie den See- und Flugverkehr. Der Personenverkehr und Warentransport sind allein für rund ein Drittel der europäischen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit der Entschließung geht es dem EU-Parlament auch darum, ein starkes Signal zum anstehenden Weltklimagipfel im Dezember in Madrid auszusenden. Das Pariser Klimaschutzabkommen, zu dem sich die EU bekannt hat, sieht vor, dass die Vertragsstaaten ihre Klimaschutzversprechen im kommenden Jahr bekräftigen oder steigern müssen, was auch für die EU gilt. Der niederländische Grünen-Abgeordnete Bas Eickhout kritisierte allerdings bei der Parlamentsdebatte in Straßburg, dass die Europäische Union mit leeren Händen zur Klimakonferenz fahre.
We can declare climate emergencies, but the people on the streets are not asking us for declarations, they are asking us for actions. And at the European level, unfortunately, when we go to Madrid, the EU comes empty-handed. We can't even say that the 2050 climate neutrality target will be embraced by the EU.
Die Bürger erwarteten Handlungen, keine Erklärungen, kritisierte Eickhout. Die EU fahre auch deshalb mit leeren Händen nach Madrid, weil sich Länder wie Tschechien dem Klimaneutralitätsziel 2050 verweigern würden. Doch im Parlament sind auch Stimmen zu hören, die eine Klimanotstandserklärung für überflüssig halten.
Die Resolution zu COP25 ist für mich ein Dokument von peinlicher intellektueller Dürftigkeit. Nicht nur wegen der lächerlichen Behauptung unter Punkt 33, dass die globale Aktion der kommenden 10 Jahre Einfluss auf die Zukunft der Menschheit der nächsten 10.000 Jahre hätte. Klimarettung also. Ein Klima, das sich unstrittigerweise seit Jahrmillionen auch ohne Zutun der Menschen manchmal gar drastisch wandelt. Und dieses soll nun eingefroren werden auf den Stand von Anno Domini 2015.
Sagte Silvia Limmer von der AfD. Notstandserklärungen zum Klima gibt es bereits weltweit. In Deutschland hatte im Mai Konstanz als erste Kommune den Klimanotstand ausgerufen. Inzwischen sind rund 50 Städte diesem Beispiel gefolgt. Mit dabei Köln, Kiel, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe und Gelsenkirchen. Sie haben sich auf dieser Grundlage zu weitreichenden Umweltschutzmaßnahmen verpflichtet, wollen Autospuren zu Radwegen umbauen oder höhere Parkgebühren in Innenstädten verlangen.
Soweit Paul Vorreiter aus Brüssel über die Abstimmung des EU-Parlaments zur Frage, ob der Klimanotstand ausgerufen werden soll. Die Freiwillige Feuerwehr in Amazonien in Brasilien steht unter dem Verdacht der Brandstiftung. 4 Mitglieder einer Einheit sind am Dienstag verhaftet worden. Laut dem Nachrichtenportal G1 sollen sie Mitte September Brände in einem Naturschutzgebiet gelegt haben. Das wurde damals auch anderen Nichtregierungsorganisationen vorgeworfen, wie zum Beispiel Naturschutzverbänden. Wieso sind die Feuerwehrleute nun festgenommen worden? Das habe ich gestern Nachmittag Anne Herberg gefragt, Korrespondentin in Buenos Aires.
Warum die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verhaftet worden sind, das fragen sich gerade in Alta Duchau ziemlich viele. Alta Duchau, das ist der Ort, um den es geht. Der liegt in der Nähe der Stadt Santarém im Bundesstaat Pará am Amazonasfluss. Eine wunderschöne paradiesische Kleinstadt. Die Bilder der Brände dort, die gingen auch durch die Medien. Und nun der Vorwurf, die Feuerwehrleute sollen selber dafür zuständig sein für diese Brände. Sie haben es gesagt, sie sollen Brände gelegt haben. Und zwar, sagt der ermittelnde Detective, als eine Art Arbeitsplatz. Beschaffungsmaßnahme. Ich sage das so deutlich, denn er sagt, sie haben die Brände gelegt, um sie dann gegen Bezahlung löschen zu können, also um sich selber Arbeit zu machen. Dieser Detektiv, der wurde von der britischen Zeitung Guardian darauf angesprochen, ob er denn Beweise für seinen ja doch sehr schweren Vorwurf hat. Er hat ihnen dann wohl ein Video per YouTube geschickt, so steht es im Artikel. Da ist zu sehen, wie es brennt, da ist auch ein Feuerwehrauto zu sehen, aber es ist nicht zu sehen, wie jemand Brände legt. So, das ist ein Teil dieser Geschichte, die gerade in Alta Duchau abläuft. Die zweite Geschichte ist, es gab eine Razzia, und zwar bei einer sehr renommierten NGO, bei der auch einer der Feuerwehrleute arbeitet. Und diese NGO hat mitgeholfen, die Truppe überhaupt aufzubauen. Also diese Truppe aufzubauen, um eben diesem wirklich sehr, sehr schlimmen Problem der großen Waldbrände am Amazonas Herr zu werden. Und bei dieser NGO fand eine Razzia statt. Alle Computer wurden beschlagnahmt. Der Vorwurf, sie sollen Spendengelder abgezwackt haben, die eigentlich für die Brandbekämpfung vorgesehen würden. Also diese zwei Vorwürfe stehen da gerade im Raum. Und viele Aktivisten äußern sich jetzt sehr kritisch und sagen, das kommt uns alles etwas spanisch vor.
Wie reagieren die Betroffenen?
Die Betroffenen, die gehen eher davon aus, dass es sich hier um eine Schmutzkampagne handelt. Sie haben sich dementsprechend geäußert und haben gesagt, naja, es soll diese Institution, die eigentlich gegen die Brände vorgeht, praktisch durch den Schmutz gezogen werden. Es wäre ja nicht das erste Mal. Wir erinnern uns an die Zeit der großen Waldbrände, August, September. Da hat ja sogar die Regierung von Jair Bolsonaro den Verdacht geäußert, NGOs, wir hätten diese Brände selber gelegt. Dieser Vorwurf kam ja von ganz oben. Es gab dafür nie Beweise. Das heißt, der Verdacht ist, diese Schmutzkampagne wird da wieder aufgenommen. Es gibt eine Reaktion von WWF auch. WWF unterstützt diese Feuerwehr auch mit Ausrüstung und Gerätschaften. Sie sagen, alle Gelder, die von uns geflossen sind, die sind gerade in Rechenschaft, die werden geprüft. Wir haben da noch keine Unregelmäßigkeiten feststehen können. Das heißt, diese Situation gerade ist sehr frisch und noch sehr undurchsichtig.
Fest steht ja, dass der Amazonaswald große Gebiete dem Feuer zum Opfer fallen, also keine Bäume mehr da sind. Wer hat ein Interesse daran?
Da haben relativ viele Interesse daran, gerade in Alta Duchau. Alta Duchau ist kein unbekannter Ort, das ist wirklich ein paradiesisches Tourismusziel. Man hat dort kristallklares Wasser des Amazonas-Nebenflusses Tapajós. Man hat wirklich wunderschöne Strände. Es war sogar mal der englische Kronprinz dort und sagte, das sei einer der schönsten Strände, die eben nicht am Meer sind, die er kennt. Das heißt, da kommen pro Jahr 100.000 Touristen her. Und man hat natürlich ein Interesse, auch dort neue Ländereien zu erschließen für Immobilienspekulationen etc. Es gab schon mehrmals Vorwürfe, dass in Naturschutzgebiete eingedrungen wurde, um sich dort eben die Ländereien sozusagen, um die zu roden und darauf dann zu bauen. Da gab es just am Montag einen neuen Vorwurf in der brasilianischen Zeitung Folha de São Paulo und diese Razzien und diese Festnahmen kommen jetzt genau einen Tag danach.
Ja, vor diesem Hintergrund, glaubt irgendjemand noch an diesen Vorwurf, dass die Nichtregierungsorganisationen oder eben die Leute, die Mitglieder dieser Feuerwehreinheit selbst die Brände gelegt haben könnten?
Nun, das ist ja alles sehr frisch. Die Leute halten sich, die damit zu tun haben, halten sich jetzt auch zurück. Wir haben extra bei WWF nachgefragt. Sie haben gesagt, die Situation ist noch sehr verfahren. Es gibt wenig Transparenz überhaupt, was der Vorwurf ist. Es ist nicht ganz klar, warum die Polizei in die Büros gekommen ist, die ganzen Computer beschlagnahmt haben. Es ist wirklich eine sehr frische Situation. Und da sind die Leute gerade erstmal dabei abzuwarten, was jetzt auch von Seiten der Polizei da als genauer Vorwurf präsentiert wird.
Soweit Anne Herberg zu Hintergründen der großen Brände im brasilianischen Amazonasgebiet. Der Hamburger Hauptbahnhof ist der meistgenutzte Bahnhof der Bundesrepublik. Und er ist auch das Tor nach Skandinavien, denn täglich starten hier Fernzüge nach Kopenhagen. Doch mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember ändert die Deutsche Bahn die Linienführung. Was in Schleswig-Holstein für Unmut sorgt, denn künftig durchfahren die dänischen Eurocities das Bundesland im hohen Norden vollkommen ohne Halt. Aus Kiel berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Der Kapitän begrüßt Sie an Bord der Scandlines-Fähre Prinz Richard.
Bis heute ist die Bahnfahrt von Hamburg nach Kopenhagen ein kleines Abenteuer. Denn der direkteste Weg führt über die Vogelfluglinie und damit über den Fehmarn Bält. Über die 18 Kilometer lange Meerenge zwischen dem deutschen Puttgarden und dem dänischen Rødby setzen die Züge mit der Fähre über. 45 Minuten dauert der Turn. Was eine Erklärung dafür ist, warum die zuckelnden Eurocities der dänischen Staatsbahn für die knapp 350 Kilometer lange Strecke von Hamburg nach Kopenhagen rund 4,5 Stunden brauchen. Doch mit den schwimmenden Zügen auf der Ostsee dürfte es in wenigen Wochen vorbei sein. Endgültig. Denn mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember führt der Weg nach Kopenhagen über eine neue Route, über Jütland und damit komplett über Land. Grund dafür sind die Vorbereitungen für die feste Fehmarn-Bält-Querung, also den Tunnel, der eines Tages Puttgarden und Rødby verbinden soll. Dass die Dänen deutlich weiter sind bei den Bauvorbereitungen, sei schon lange klar, sagt Stefan Barkleit, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.
Aus unserer Sicht ist es daher folgerichtig gewesen zu planen, diese Züge auf Dauer, denn jetzt erstmal voraussichtlich 9 Jahre umzuleiten, um den Fahrgästen ein garantiertes Angebot anbieten zu können, bei dem sie sich nicht jedes Vierteljahr einmal umgewöhnen müssen, weil es wieder einen neuen Fahrplan gibt.
Doch nicht nur Stefan Barkleit wundert sich darüber, dass auf der neuen Route der erste Stopp nach Hamburg erst nach 2 Stunden Fahrt am dänischen Grenzbahnhof Padborg erfolgen soll. Dabei durchqueren die Züge doch weiterhin Schleswig-Holstein und damit auch die Bahnhöfe von Neumünster, Rendsburg und Schleswig. Doch ein Halt ist da nicht drin. Deutsche Bahnsprecher Egbert Meyer-Lowes begründet das damit, dass die Strecke sehr stark ausgelastet sei und es nur kleine Zeitfenster zum Durchfahren von bestimmten Abschnitten gebe.
Naja, Sie müssen rechnen mit Abbremsen, mit Halten, Ein- und Ausstieg. Also Sie können mindestens 5 Minuten rechnen.
Wenn ab Dezember der Zug auf der deutschen Seite doch 2-mal kurz stoppt, dann nur, um Bundespolizisten für Grenzkontrollen an Bord zu nehmen oder wieder aussteigen zu lassen. Nicht aber für Fahrgäste. DB-Sprecher Meyer-Lowes ist allerdings zuversichtlich, dass ab dem kommenden Frühling auch ein ganz normaler Stopp auf deutscher Seite erfolgen könnte, den auch Reisende nutzen können. Welcher Bahnhof es sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Den Menschen in Ostholstein dürfte das allerdings nur wenig bringen. Schon heute ist die Bahnanbindung mäßig. Doch immerhin hält der Eurocity von Hamburg nach Kopenhagen bisher neben Lübeck auch im holsteinischen Oldenburg und in Puttgarden auf Fehmarn. Diese Stopps fallen mit der neuen Route weg. Das Vorankommen per Bahn wird damit noch schwieriger. Auf dänischer Seite gibt es einen Schienenersatzverkehr. Stefan Barkleit vom Fahrgastverband Pro Bahn fordert, den Ersatzverkehr von Rødby aus bis nach Lübeck zu verlängern. Thilo Rolfs ist Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Verkehrsministerium. Der FDP-Politiker konstatiert,
das ist für die Menschen in der Region Ostholstein, zumindest bei einigen, natürlich ärgerlich.
Oft hat sein Haus Zoff mit der Deutschen Bahn, wegen unzuverlässiger Verbindungen. Doch insgesamt hält Thilo Rolfs die jahrelangen Einschränkungen auf der Strecke von Hamburg nach Kopenhagen für vertretbar. Und er erinnert daran, dass das Ganze auch einem Zweck diene, eine noch engere Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark zu schaffen.
Nämlich die feste Fehmarn-Bält-Querung, die große Chancen auch für die Region Ostholstein und für eine engere Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark mit sich bringt.
Doch in der Region sehen das viele Anwohner anders. Sie befürchten Schäden für Umwelt und das Tourismusgeschäft. Auch bei den in Kiel mitregierenden Grünen gibt es weiterhin deutliche Kritik am Tunnelprojekt. Befeuert wurde sie zuletzt durch einen Bericht des Bundesrechnungshofs. Dieser prognostiziert einen deutlichen Kostenanstieg für die Anbindung von Schienen- und Straßenwegen auf deutscher Seite auf 3,5 Milliarden Euro. Die Deutsche Bahn hat diese Zahlen zurückgewiesen. Im kommenden Herbst sollen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die mündlichen Verhandlungen der 8 Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss stattfinden. Die Züge von Hamburg nach Kopenhagen werden dann aller Voraussicht nach nicht mehr Schiff fahren.
Ab Mitte Dezember halten die Züge zwischen Hamburg und Kopenhagen nicht mehr in Schleswig-Holstein. Verbraucher aus 7 Bundesländern beschweren sich beim Marktwächter Finanzen über unerwartete Kosten beim Geldabheben an Automaten. Marktwächter Finanzen, das ist ein Projekt, mit dem der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, und die Verbraucherzentralen den Finanzmarkt aus Perspektive der Verbraucher beobachten. Es geht um Automaten mit einem Postbanksticker, der besagt, dass Postbankkunden dort kostenlos Geld ziehen können. Jetzt beschweren sich Kunden der Cash Group. Das ist ein Bankenverbund, zu dem auch die Postbank gehört. Ich bin verbunden mit Heiko Fürst aus dem Team der Marktwächterfinanzen beim VZBV. Hallo, Herr Fürst.
Hallo, Frau Kuhlmann.
Was ist nun der Hintergrund für den Ärger der Kunden?
Der Hintergrund ist, dass uns Beschwerden vorliegen über Abhebeentgelte an Geldautomaten. Und die stammen nicht von Postbankkunden, sondern von Kunden anderer Banken im Cash Group-Verbund. In der Cash Group haben sich große deutsche Filialbanken zusammengeschlossen und sich darauf geeinigt, dass sie wechselseitig auf Abhebeentgelte verzichten. Und in unseren Fällen wurde aber danach das Entgelt trotzdem belastet, was die Kunden auf dem Kontoauszug festgestellt haben, dass da 4 bis 7 Euro belastet wurden. Und diese stammt von Cardpoint, das ist der Geldautomatenbetreiber. Die Beschwerden, die uns nun erreicht haben, sind verschiedengestaltig. Manche Verbraucher sagen, dieses Entgelt wurde mir nie angezeigt. Manche sagen, das wurde zwar angezeigt, aber eben erst im Nachgang, also nachdem die Abhebung schon stattgefunden hat. Cardpoint selbst sagt, das wird immer angezeigt. Unsere Vermutung ist, dass es einfach unterschiedliche Softwarestände an diesen Automaten gibt und es scheint so zu sein, dass zumindest das Entgelt etwas widersprüchlich angegeben wird, sodass die Verbraucher am Anfang eine Meldung bekommen, dass die Hausbank kein Entgelt verlangt, also die Bank, von der ich meine Debitkarte, meine Girocard habe, dass aber sehr wohl ein Entgelt vom Automatenbetreiber verlangt werden könnte. Und der Automatenbetreiber ist in diesem Fall eben Cardpoint gewesen und der hat das Entgelt in Rechnung gestellt.
Welche Banken gehören denn außer der Postbank zur Cash Group?
Zur Cash Group gehören im Wesentlichen 4 große deutsche Banken, nämlich die Deutsche Bank, die Postbank, die Hypovereinsbank und die Commerzbank und die entsprechenden Tochterunternehmen.
Und es gibt ja noch andere Bankenverbünde.
Es gibt noch andere Bankenverbünde, wobei uns da im Augenblick keine Beschwerden erreicht haben. Das scheint eben in diesem Fall ein neues Vorgehen der Postbank zu sein, dass sie mit Cardpoint, das ist ein großer bankenunabhängiger Geldautomatenbetreiber, der weltweit eben Geldautomaten betreibt, kooperiert. Ende 2018 haben die eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wo sie gesagt haben, an bestimmten Automaten von Cardpoint können jetzt auch Postbankkunden kostenfrei Geld abheben. Und dazu sind diese Automaten eben mit dem Postbank-Logo versehen worden. Das heißt aber eben nicht, dass diese Automaten Postbankautomaten sind, obwohl dieses Logo drauf klebt. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass eben diese privaten Geldautomatenbetreiber wie Cardpoint Entgelte verlangen.
Haben Sie Hinweise für Kunden, die am Geldautomaten stehen und sicherstellen wollen, dass beim Abheben keine Extrakosten entstehen?
Also es ist immer ratsam, genau auf die Anzeigen zu schauen. Wichtig ist zu schauen, wenn man ein Kunde der Cash Group ist, dass das Cash Group-Logo auf dem Automaten irgendwo zu sehen ist oder auf dem Bildschirm. Das ist bei diesen Fällen, die uns gemeldet wurden, nicht der Fall gewesen. Und man kann auch immer schauen, wer ist denn der Automatenbetreiber. Jeder Automaten muss gekennzeichnet sein. Da steht dann drauf in unseren Fällen auch, dass hier Cardpoint der Automatenbetreiber ist, also eben nicht die Postbank.
Warum kommen die Beschwerden nur aus 7 Bundesländern und nicht aus allen?
Wir vermuten, dass sie in anderen Bundesländern auch auftreten. Wir haben in unserem früheren Netzwerk sind eben qualitativ Meldungen, die sind selektiv. Also das kann ich nicht sagen, warum die anderen Bundesländer sich nicht melden, aber ich vermute, dass es in allen Bundesländern Probleme gibt.
Vom Frühwarnnetzwerk Marktwächter Finanzen war das Heiko Fürst. Wir sprachen über die Hintergründe von Verbraucherbeschwerden über unerwartete Kosten fürs Geldabheben an Automaten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Von 100 Euro Einkommen legen die Deutschen im Durchschnitt 10 auf die hohe Kante. Mehr als ein Drittel davon wird immer noch auf klassischen Sparbüchern und Tagesgeldkonten gesammelt. Einige Banken versuchen, die Zinsen für konservative, aber seit langem kaum einträgliche Sparverträge weiter zu senken. Das ist häufig illegal. Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
Um solche Geldanlagen geht es.
Also diese Verträge, um die es sich dreht, die heißen Vorsorge Plus oder Prämiensparverträge. Gemeinsam ist bei diesen Verträgen, dass es ein langfristiger Sparvertrag ist. Der Verbraucher soll regelmäßig monatlich was einzahlen.
Wobei sich die Verzinsung, so Bankenexperte Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, nach zwei Kriterien bemisst. Da gibt es zum einen die Prämie, die während der Laufzeit des Sparvertrages stetig ansteigt.
Das heißt, je länger er spart, desto mehr Extrazinsen gibt es.
Hinzu kommt der sogenannte variable Grundzins. Den dürfen die Banken ganz grundsätzlich auch anpassen und tun dies auch mit Verweis auf die lang anhaltende Niedrigzinsphase. Allerdings,
da hat der BGH ganz klar gesagt, also ganz allgemein so anpassen und die Bank bestimmt das dann im Preisaushang, das geht so nicht.
Häufig mit dem simplen Verweis auf einen neuen Preisaushang senkten Banken und Sparkassen den variablen veränderlichen Grundzins ganz erheblich ab.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel, wenn da im Vertrag anfänglich drin stand, der Zins ist 3,5% und der Marktzins ist 5% damals gewesen, dann hat die Bank diesen Zins in der Regel heute auf 0,001 abgesenkt. Also das ist praktisch kein Zins mehr.
Was für sich genommen noch nicht rechtswidrig wäre. Allerdings, eine Bank muss bei solchen Korrekturen nach unten laut Rechtsprechung Transparenzregeln in den Verträgen genau definieren und beachten.
Wenn es nicht klar ist, wie angepasst wird, dann ist die Klausel rechtswidrig und dann heißt es, so geht's nicht. Das hat der BGH gesagt.
Will heißen, der Verbraucher muss von sich aus in der Lage sein, die Zinsanpassung der Bank aufgrund der Vertragsklauseln selbst nachzurechnen.
Und dann ist das halt eine Klausel, bei der der Verbraucher selber, wenn er sie durchliest, selber nachrechnen kann, wie die Bank die Zinsen errechnet hat. Also er muss selber in der Lage sein, nachzurechnen, wie die Bank auf den Zins kommt.
Nur dann sei eine Anpassung des variablen Grundzinses nach unten rechtmäßig, so Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Rechtswidrig kann eine solche Anpassung im Übrigen selbst dann sein, wenn die Transparenzregeln gewahrt sind. Denn häufig definiert die jeweilige Bank einen genau definierten Abstand von beispielsweise 1,5% zwischen Marktzins und dem variablen Grundzins des langfristig angelegten Sparvertrages.
Nur so darf sie gar nicht rechnen. Denn der BGH hat auch ganz klar gesagt, die Zinsanpassung ist so vorzunehmen, dass der relative Abstand zum Marktzins gewahrt bleibt.
Das heißt, sinkt der Marktzins, dann darf der Abstand zum variablen Grundzins im Sparvertrag nicht gleich bleiben, sondern muss sich auch verringern. Und Negativzinsen auf solche langfristigen Spareinlagen seien schon mal gar nicht zulässig. Wer sich unsicher ist, ob eine Zinssenkung nun rechtmäßig war oder nicht, sollte sich von unabhängigen Fachleuten beraten lassen, beispielsweise bei den Verbraucherzentralen. Falls es belastbare Anhaltspunkte für eine unrechtmäßige Zinssenkung gibt, empfiehlt die Verbraucherzentrale eine Zinsnachforderung bei der Bank und, wenn diese verwehrt wird, den Gang zum Fachanwalt und die Erörterung einer Klage. Denn zum Teil würden die Sparer durch rechtswidrige Zinsanpassungen um ganz erkleckliche Summen geprellt, rechnet Nils Nauhauser vor.
Und es sind um den Dreh etwa 2.000 bis 2.500 Euro pro Vertrag. Das ist die Summe, die den Kunden an Zinsen vorenthalten wurde von der Bank, weil sie die Zinsen zu stark nach unten angepasst hat.
Der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Umweltschützer warnen vor gefährlichem Kinderspielzeug in Europa wieder einmal. Die problematischsten Spielzeuge sind die aus Plastik, sagte Tatjana Santos vom Europäischen Umweltbüro heute. Vor allem aus China käme ein großer Teil an Spielsachen mit gesundheitsschädlichen Chemikalien. Dem Umweltverband zufolge wurden, basierend auf Informationen des europaweiten Schnellwarnsystems für gefährliche Produkte, RAPEX, im Laufe des Jahres bereits rund 250 Spielzeugmodelle vom Markt genommen. Bei Tests wurden zu hohe Chemikalienkonzentrationen gefunden. Der Europäische Verbraucherverband BEUC warnt in diesem Zusammenhang auch vor unbedachten Online-Einkäufen. Ist die Dienstpflicht für alle eine gute Idee? Eines der Themen gleich in den Informationen am Mittag mit Christine Heuer. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.